Hallo, ich wollte mich einmal vorstellen. Ich bin Lena, ich bin 44 und weil ja doch immer mehr Leute dazukommen, was mich sehr, sehr freut, habe ich gedacht, es ist vielleicht sinnvoll, einmal mich ein bisschen vorzustellen, ganz kurz vor der nächsten Folge. Also ich bin Lena, 44, habe eine relativ lange Kinderwunschreise hinter mir, 6 Jahre. Ja, 5 Fehlgeburten haben wir in der Zeit erlebt, durchmachen müssen. Und davon erzähle ich einfach hier und spicke das Ganze so zwischendurch mit ein bisschen therapeutischem Fachwissen, weil ich Heilpraktikerin für Psychotherapie bin und eine systemische Therapieausbildung gemacht habe und noch so ein paar andere kleinere Sachen. EMDR-Therapeutin bin ich auch und Radiomoderatorin, also so ein bisschen so eine Mixtur. Genau, und das alles findet sich hier wieder. Und das Thema Kinderwunsch ist, glaube ich, gar nicht mehr so ein wahnsinniges Tabuthema. Trotzdem, oh, ich hätte mir das so gewünscht, bei meiner Kinderwunschreise so einen Podcast zu hören, wo jemand das einfach erzählt. Man hört es gerade im Hintergrund. Bei uns gab es ein Happy End. Meine kleine Tochter holt mich gerade zu sich. Genau, also ich finde es ganz toll. Jogi Löw zum Beispiel hat ja jetzt auch offen darüber gesprochen, über den unerfüllten Kinderwunsch. Jennifer Aniston hat sich ja wirklich vor einiger Zeit ganz, ganz offen und mutig dazu geäußert und hat auch erzählt, was sie da alles durchmachen musste. Dann, ja, wenn man mit so einem unerfüllten Kinderwunsch auch noch in der Öffentlichkeit steht, oh, ja, möchte ich mir gar nicht ausmalen, ne, wie heftig das ist. Genau. Ja, und in dieser Folge geht es jetzt heute um NFP und Ovulationstests, aber genau, das erzähle ich dann gleich. Also jetzt geht's los. Ach so, nicht wundern, ich mache meine Folgen immer aus dem Auto heraus, weil ich in der Regel ansonsten gar nicht so richtig die Möglichkeit habe dazu in meinem Alltag, in meinem Leben. Also es gibt immer so ein Motorengeräusch im Hintergrund und eben meine kleine Co-Moderatorin. Okay, in diesem Sinne, los geht die wilde Fahrt. Hallo, ich bin heute so gut gelaunt, dass ich, glaube ich, thementechnisch eher was Leichteres nehme, als ich ursprünglich mal geplant hatte, weil das sonst nicht ganz so zu meiner Anmutung passt und ich kann irgendwie mir mein Gegluckse, Gekichere nicht so richtig zurückhalten heute. Deswegen wird es um NFP und Ovulationstests gehen. Das ist vielleicht jetzt nicht zwingend so super spannend für die Mädels, die schon total tief im Kinderwunsch sind und lange mit dabei sind und vielleicht auch schon die ein oder andere Diagnose haben und wissen, okay, wir brauchen eigentlich Unterstützung, medizinische, sondern eher vielleicht für diejenigen, die ein bisschen mehr am Anfang noch stehen oder ja, es eben eher auf natürlichem Wege versuchen wollen. Ja, ich bin natürlich keine NFP, also das heißt natürlich, ich bin keine NFP-Beraterin. Da habe ich schon gesehen, auf Instagram gibt es mittlerweile auch total viele, die das machen und darüber was erklären und erzählen und so. Richtig toll. Also da werdet ihr, wenn ihr tiefer in die Materie eintauchen wollt, seid ihr da wahrscheinlich deutlich besser aufgehoben. Aber ich kann vielleicht so einen kleinen Überblick geben für alle diejenigen, die sich nicht so hundertprozentig damit auskennen oder zum ersten Mal davon hören und genau auch mit Ovulationstests irgendwie mal so rumprobieren wollen. Vielleicht erstmal die Testnummer. Da gibt es ja diverse unterschiedliche und soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es welche, die darf man auf gar keinen Fall morgens mit dem ersten Urin machen und dann gibt es eben welche, die soll man auf jeden Fall mit dem ersten Urin machen. Also da muss man immer so gucken, mit was hat man es jetzt zu tun. Und dann gibt es halt, ich weiß immer nicht, ob ich die Werbung hier machen darf oder nicht, aber da gibt es halt welche, die blinken einen mit Smileys an. Und es gibt sogar auch welche, die zeigen nicht nur den LH-Anstieg. Also das ist ja, das, bitte zwingt mich nicht dazu, das aussprechen zu müssen. HCG kann ich, das Schwangerschaftshormon, weiß ich auch nicht, wie man das komplett ausspricht. Und LH, ich konnte das mal, egal. Ist auf jeden Fall der Wert, der einem anzeigt, dass da ein Eisprung unterwegs ist oder stattgefunden hat oder wie auch immer. Und das ist eben das Knifflige, weil die Ovulationstests, die zeigen häufig eben dann an, wenn im Urin die höchste Menge an LH zu messen ist. Wenn allerdings die höchste Menge an LH im Urin nachweisbar ist, kann es sein, dass das Ding schon durch ist, also der Eisprung schon gewesen ist oder der Eisprung so nah dran ist, dass es fast ein bisschen spät ist, wenn ihr jetzt erst die Jungs losschickt. Ne? Das heißt, im Idealfall habt ihr nicht erst dann Sex, wenn der Ovulationstest positiv ist, sondern schon vorher. Weil das ist ja auch das Gute, hängt natürlich auch immer von der Spermienqualität ab, wie alt seid ihr und so weiter und so fort. Und ne, wo seid ihr gerade im Zyklus, aber wenn ihr eben so hoch fruchtbar seid, das heißt, ihr habt zum Beispiel die, weiß ich nicht, es sind die 2 Tage vorm Eisprung. Ne, das sind ja quasi die fruchtbaren Tage schlechthin. Der Eisprung selber auch noch. Der Tag nach dem Eisprung ist eigentlich schon zu spät. Also das heißt, vorm Eisprung seid ihr ja so fruchtbar. Und da ist es halt am allerbesten, zu dem Zeitpunkt Sex zu haben. Das heißt, schon bevor der Ovulationstest positiv anzeigt. Ne? Weil im Zweifelsfalle war der Peak im Blut von LH schon einen Tag eher oder mehrere Stunden eher schon positiv, bevor der das im Urin anzeigt. Das ist super knifflig. Und da kann man auch eine Wissenschaft draus machen. Ich war, wie erwähnt, ja nicht die entspannteste. Also ich fand mich nie verkrampft oder unentspannt, aber ich habe es halt gründlich gemacht. Ne? Ich wollte halt schwanger werden. So. Deswegen habe ich natürlich alles dafür gegeben, so wie ihr das auch macht. Und das mögen Leute von außen irgendwie ein bisschen drüber finden, aber ja, so ist es halt. Ne? Es gibt nur diese paar Tage im Zyklus, wo man die Chance darauf hat, schwanger zu werden. Also wäre doch gut, man würde an die Sache schlau rangehen und effektiv. genau, also und da ja Spermien mit einer guten Qualität in einem guten Milieu bis zu 5 Tage, vielleicht sogar noch länger, überleben können, ist es halt immer gut, schon mal ein paar Jungs losgeschickt zu haben, die sich schon mal, die müssen ja auch erstmal hin, die müssen ja auch erstmal schwimmen und die müssen ja erstmal zur Eizelle kommen. Und wenn das Ei gesprungen ist und dann ist da keiner, ist auch schade. So, also von daher lieber einfach schon mal ein paar Jungs früher losschicken. Ne? Deswegen fand ich tatsächlich die Ovulationstests noch besser, die sind auch sehr teuer, das weiß ich. Wo nicht nur LH gemessen wird, sondern auch Östrogen. Das heißt, da blinkt einen ein Smiley an und wenn dann der LH-Anstieg ist, dann bleibt das so stehen, dieses Smiley-Ding. Aber dann wisst ihr halt, wenn nämlich Östrogen schon hoch ist, dann wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwann, so in den nächsten 2 bis 5 Tagen, ich hatte tatsächlich auch mal eine Zeit lang sehr häufig erst nur den Östrogen-Smiley, bis dann endlich der LH-Smiley kam, also der feststehende. Ja, aber da in der Zeit Sex zu haben, ist dann einfach schon mal schlau. Ne? Ja, also wie gesagt, ich bin keine Ärztin, ich bin da keine Expertin. Oder ist man Expertin, wenn man sich da einfach so reingefuchst hat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es hier, wenn das jetzt Ärzte hören oder so, oder andere Experten, werden die vielleicht sagen, was erzählt die denn da? Keine Ahnung, aber das ist so meine Recherche, die ich natürlich auch mit einigen Ärztinnen abgeglichen habe und einigen Experten. Ne? Deswegen ist das tricky mit den Ovulationstests. Ich habe die aber auch immer gemacht, muss ich dazu sagen. Und fand das irgendwie auch spannend einfach, ne, um zu gucken. Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wenn euer Test, der Ovulationstest positiv anzeigt, dann heißt das nicht, dass ihr einen Eisprung hattet, zwingend. Da kann man von ausgehen. Aber ob das Ei wirklich gesprungen ist, weiß man nicht hundertprozentig. Ne? Das weiß man eben erst dann, wenn man es noch mit anderen Dingen kontrolliert. Wie zum Beispiel der Temperatur, die dann nach oben geht. Das erzähle ich aber gleich nochmal. Aber das wollte ich jetzt einmal nochmal kurz so dazu sagen. Genau. Also am besten schon vorm positiven Ovulationstest Sex haben, schon mal Spermien losgeschickt haben, damit die bereitstehen, sobald die Eizelle springt. Damit die einfach sofort versuchen können, sich ne, in die Eizelle, dass die Eizelle einen reinlässt, sozusagen, damit das da klappt. Ja, also das ist eine echt spannende Sache, finde ich, und was der Körper da macht und dass man das trotzdem auch schon zum Teil so gut irgendwie überprüfen kann und mitverfolgen kann, finde ich, als Laie, finde ich schon auch echt cool. Also mir hat das unglaublichen Spaß gemacht mit den Ovulationstests, auch wenn das echt ein Schweinegeld gekostet hat. Genau, also das ist halt wichtig, dass ihr das wisst. Ne? Nicht, dass ihr sagt, mein Ovulationstest ist heute Morgen positiv gewesen, dann können wir ja mal, weil in den Packungsbeilagen steht immer, dann ist der Eisprung in den nächsten 48 Stunden. Das klingt ja so, als könnte man sagen, okay, wir warten ab, bis der Ovulationstest positiv ist und dann haben wir mal an dem Abend oder einen Tag später haben wir mal Sex. Das haut halt nicht so richtig hin. also kann hinhauen, auf jeden Fall, ist aber tricky, ne? Weil eben, wie erwähnt, bei der einen Frau ist das wirklich so, dass der Ovulationstest erst positiv anzeigt, wenn der Eisprung dann kurz bevorsteht. Bei vielen ist aber eben der Peak im Urin nachweisbar, wenn er schon fast war. So, also das heißt, im Idealfall ist das alles, ich sage immer das Gleiche, ne? Ich versuche das so schön auf den Punkt zu bringen und zu verdeutlichen. Ich weiß gar nicht, ob mir das so gelingt. Naja, auf jeden Fall, ne, im Idealfall nicht erst sagen, ach schön, mein Ovulationstest war heute Morgen positiv, dann können wir heute Abend oder morgen mal Sex haben, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Weil das ist tatsächlich bei einigen Frauen so. Das weiß ich, weil ich mich mit Ärztinnen ausgetauscht habe und aus meiner eigenen Kinderwunschberatungszeit noch heraus, dass das einige so machen und da war es zu spät. So, ne? Und dann haben die diese Info gekriegt, dass wahrscheinlich ihr Eisprung dann schon war und die einfach nur zu spät Sex hatten. Wie ärgerlich ist das denn? Ne? Da hat man jeden Zyklus einen Eisprung und kontrolliert das auch, aber irgendwie ist es ein Timing-Problem. So, ne? Deswegen, ja, sage ich das jetzt nochmal und stammel hier irgendwie so ein bisschen kompliziert vor mich hin. Also, am besten schon 1-2 Tage vorm positiven Ovulationstest schon mal Sex gehabt haben oder spätestens am Tag. Und ja, dann habt ihr ganz gute Chancen, dass die Spermien genau zur richtigen Zeit bei der Eizelle ankommen. Ja, es ist knifflig, auf jeden Fall, aber eben auch wirklich sehr, sehr spannend. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Genau, wie ihr das nämlich noch kontrollieren könnt sozusagen, ob ihr einen Eisprung hattet, ja oder nein. Also das geht natürlich wunderbar mit der NFP-Methode. NFP steht für natürliche Familienplanung, kann man auch als Verhütung nutzen. Sensiplan wird das auch häufig genannt. Und da wird eben zum einen die Temperatur jeden Morgen gemessen, die Basaltemperatur. Das heißt, das ist die, bevor ihr aufgestanden seid. Also ihr messt quasi noch, ihr werdet wach und im Halbschlaf noch messt ihr schon eure Temperatur. Das geht oral, anal oder vaginal. Dazu muss man sagen, dass oral, da sind viele Schwankungen drin. Weil wenn ihr zum Beispiel noch mal was getrunken habt oder ihr habt mit offenem Mund geschlafen oder so, dann ist die Temperatur noch mal eine andere. Ne? Genau, und diese Basaltemperatur, halt noch bevor ihr aufgestanden seid, die sagt euch schon mal was aus, nämlich zum einen, in welcher, ist die kleine Maus hier tatsächlich eingeschlafen? Das ist ein Wunder, das passiert im Grunde nie. Vor allem, wenn ich so relativ laut spreche. Magic. Ja, jedenfalls hat man in der ersten Zyklus, also der Zyklus, der weibliche Zyklus wird im Grunde in zwei Hälften geteilt, kann man mal jetzt so grob sagen. Wie gesagt, da gibt es Leute, die machen, würden das vielleicht noch ein bisschen genauer unterteilen. Hat man einmal die Zeit vorm Eisprung und dann eben die Zeit nach dem Eisprung. Und die Zeit vorm Eisprung ist die Temperatur niedriger. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, 36,4, 36,5 oder so. Und wenn der Eisprung gewesen ist, dann geht die Temperatur nach oben. Dafür sorgt das Progesteron, meine ich. Und dann hat man halt zum Beispiel Temperaturen von 36,8 oder 9 oder 37 oder 37,2 oder so. Also bis 37,4 oder 5 ist, glaube ich, ist drin. Und dann kann man im Grunde davon sprechen, sonst, ne, dass jemand erhöhte Temperatur hat. So. Aber ja, das ist... und es gibt natürlich auch Frauen, die haben eine andere Temperaturtieflage, die haben andere Temperatur, ein anderes Temperaturniveau. Ne? Also sie sind zum Beispiel in der Tieflage immer bei 35 irgendwas oder so und in der Hochlage dann bei 36 irgendwas. Also da ihr euch jetzt bitte nicht an den Zahlen aufhängen, die ich jetzt sage, sondern das ist sehr, sehr individuell und sehr persönlich und kann auch immer von Zyklus zu Zyklus mal schwanken. Ne? Ich habe mich natürlich immer gefreut, wenn ich in der zweiten Zyklushälfte bei 37 war oder sogar drüber, weil, ja, ne, wenn man schwanger ist, bleibt die Temperatur so erhöht. Und ich hatte natürlich immer die Hoffnung, wenn ich erstmal bei 37 bin oder so, dass ich dann schwanger bin. Das war einfach immer meine Hoffnung. Ja. Genau, also das ist halt das, der eine Part, die Temperatur zu messen, ne, diese Basaltemperatur, immer morgens vorm Aufstehen. Und da gibt es auch unterschiedliche, also mittlerweile gibt es ja alles Mögliche. Ich bin da noch echt oldschool, muss ich sagen. Ich habe das mit einem analogen Thermometer gemacht, was nicht piepst, wo keine Batterie alle gehen kann. Gibt es aber natürlich auch digital und vor allem gibt es das mittlerweile, glaube ich, sogar mit irgendwie, man kann was eine Uhr haben und mit der App verbunden. Also da bin ich wieder die Oma, ne? Ich bin da technisch, das habe ich nicht so technisch gehabt, sondern ich hatte zwar auch die NFP-App, aber ansonsten habe ich das eben sehr, sehr analog alles gemacht irgendwie. Genau. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, halt den Cervixschleim zu beobachten. Das ist, also jetzt wird es ein bisschen expliziter. Ich weiß nicht, ob das jemand vielleicht eklig findet. Manche finden das vielleicht eklig. Ich nicht, weil das halt einfach natürlich und normal ist. Also da gibt es halt einen Ausfluss, denken manche Frauen. Das ist aber kein Ausfluss, sondern das ist halt eben der Schleim, den man so produziert im Laufe eines Zykluses. Und der wird halt um den Eisprung herum und kurz vorher wird der halt, verändert er die Konsistenz sozusagen. Wird also zum Beispiel zähflüssiger. So ein bisschen so wie Eiweiß, wenn es aber noch ungekocht oder ungebraten oder so ist. Ne? Also so ein bisschen zähflüssig einfach irgendwie. Ja, es hat auch unterschiedliche Konsistenzen. Da könnt ihr euch auch mal sonst Bilder angucken oder euch nochmal genauer beschäftigen, wenn es euch interessiert. Das ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich und auch von Zyklus zu Zyklus kann das unterschiedlich sein. Wichtig ist halt, dass die Spermien da drin gut überleben. Ne? Das ist dann ein bisschen süßer Flora, Fauna, ihr wisst schon, was ich meine, Kultur, was auch immer her. Es ist ein bisschen süßer und halt eben so, dass die Spermien sich da drin gut aufhalten, gut überleben können und auch gut drin schwimmen können, sozusagen, sich bewegen können. Ja. Und daran merkt ihr das, ne? Also wenn zum Beispiel, wenn es, weiß ich nicht, auf Toilette und auf einmal ist halt ein bisschen rutschiger alles beim Abputzen. Oh Gott, ist das zu explizit? Ich weiß es nicht. Dann ja, könnte das sein, dass da gerade fruchtbarer Cervixschleim produziert wird bei euch. Ne? Und das deutet dann halt eben häufig auf einen Eisprung hin. Genau. Und wenn der Eisprung gewesen ist, dann so 1 bis 2, 3 Tage später, spätestens, geht die Temperatur nach oben und bleibt dann auch oben. Also ihr müsst, unsere NFP-Beraterin hat immer gesagt, NFP-Paare müssen bis 3 zählen können. Also man braucht 3 Tage lang eine hohe Temperatur, so und so viel höher, als die in der Tieflage war. Das habe ich jetzt tatsächlich schon wieder vergessen. Ich glaube irgendwie 0,2 oder so oder 0,3, um zu sagen, okay, da war wohl ein Eisprung. Jetzt sind wir in der Hochlage. Genau. Und manche Frauen, die das total häufig machen, haben dann manchmal gar nicht mehr gemessen. Aber ich habe immer noch weiter gemessen, eben weil ich auch wissen wollte, wie hoch ist die Temperatur und bleibt sie oben, weil ich daran immer schon erkennen konnte, ob ich schwanger bin oder nicht. Weil es ist halt so, wenn die Temperatur länger als, ich hätte nochmal nachgucken müssen vorher, ich glaube 15 Tage, wenn die länger als 15 Tage in der Hochlage ist, oder länger als 16, 17 Tage, ja, irgendwie so, in der Hochlage ist, dann kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass man schwanger ist. Also NFP-Beraterin oder unsere NFP-Beraterin hat dann manchmal gesagt, dann braucht man gar keinen Test mehr zu machen, weil dann ist es eigentlich klar, dass man schwanger ist. Genau, aber natürlich machen wir ja dann alle einen Test, weil wir das ja unbedingt auch sehen möchten, wie da ein zweiter Strich entsteht oder ein Smiley oder die Worte schwanger dastehen, meine Güte. Ja, oder sogar schwanger 1 bis 2, 2 bis 3, 3 plus, oh, da könnt ihr auch noch ein Monologe drüber halten. Über diese Testerei. Was habe ich mich verrückt getestet? Und was habe ich das aber auch gerne gemacht? Das muss ich auch sagen. Ja, ja, also genau, das sind eben so die Punkte. Ne? Cervixschleimbeobachtung, um zu wissen, weil das ist eigentlich die einzige Methode, um herauszufinden, abgesehen davon, dass man den Muttermund auch abtasten kann. Da kenne ich mich leider nicht so gut mit aus. Das habe ich nie so gemacht, aber das machen einige auch. Der hat eine unterschiedliche Konsistenz dann. Man ertastet den anders. Und daran kann man auch erkennen, bin ich gerade fruchtbar oder nicht. Ist gerade die fruchtbare Zeit oder nicht. Aber ansonsten kann man das eigentlich wirklich nur am Zervixschleim erkennen. Weil wenn die Temperatur hochgeht oder hochgegangen ist, dann ist es auch schon zu spät. Ne? Dann ist der Eisprung ja auch schon durch. Ähnlich wie beim Ovulationstest. Wenn der Peak da ist, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Und wenn die Temperatur oben ist, kann man davon ausgehen, dass es auch eher schon zu spät ist. Genau. Und man kann natürlich einen Ultraschall machen bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt, wenn man das möchte oder gerade zufällig sowieso einen Termin hat, kann man einmal checken lassen, ist da der Eisprung gewesen, das können die sehen. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Ne? Genau, also das ist NFP, Sensiplan, natürliche Familienplanung ist jetzt, wenn man das als Verhütung macht, natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, dann dürfte ich nochmal das anders erklären, aber darum geht es ja hier nicht. Wenn euch das irgendwie interessiert und ihr die ganze Zeit denkt, ich komme überhaupt nicht mit, was redet die denn eigentlich da? Dann guckt euch wirklich, also könnt ihr gerne so einen NFP-Kurs mal machen. Oder wie gesagt, bei Instagram gibt es auch Mädels, die so NFP-Accounts haben, die NFP-Beraterinnen sind. Das finde ich auch echt total gut. Ja, und da kann man das ganz gut erlernen, so diese Methode. Und vor allem erlernt man nicht nur die Methode, sondern man lernt einfach total viel über seinen eigenen Körper. Das fand ich total spannend. Es ist einfach so spannend zu beobachten, was macht der dann? Und dass der das überhaupt so verlässlich alles immer macht. Ne? Dass er jeden Zyklus im Idealfall einen Eisprung hinbekommt. Und dann geht die Temperatur hoch. Und ja, bei mir war es dann halt eben so, am Ende des Zykluses, also die zweite Zyklushälfte, sollte auch immer eine gewisse Anzahl an Tagen lang sein. Idealerweise mindestens 12, eher so 13, 14, ne, sollte diese Hochlagenphase sein. Wenn man sonst vielleicht einen Progesteronmangel hat oder eben nicht genug Progesteron hat. Und das kann man eben, ja, das kann man dann gut unterstützen. Ne? Wenn man erkennt, oh, ich habe immer nur so 9 Hochlagentage, dann sollte ich vielleicht ein kleines bisschen Progesteron dazugeben. Könnte ich mal mit meiner Ärztin besprechen. Ich habe damals dann Mönchspfeffer genommen. Das hat bei mir schon total gut geholfen. Aber man kann natürlich auch, ne, wenn man wirklich richtig versucht, schwanger zu werden, sowieso fragen bei der Frauenärztin, ob man einfach Progesteron bekommt. Es gibt so Zäpfchen auch. Das ist auch unterstützend. Ne? Das ist natürlich dann auch wichtig für den Erhalt einer Schwangerschaft und wird einfach benötigt. Und wenn der Körper vielleicht nicht genug Progesteron produziert und ausschüttet, dann kann man da noch mal so ein bisschen nachhelfen mit Zäpfchen oder Tabletten. Ja, das Gemeine ist, wenn man Progesteron oder in meinem Fall war es am Anfang ja Mönchspfeffer und irgendwann später Progesteron, wenn man das dazu nimmt, dann bleibt die Temperatur manchmal auch länger oben. Und dann macht man sich wieder Hoffnung. Also es war bei mir auf jeden Fall so, dass ich dann manchmal schon dachte, oh, jetzt bin ich schon immer noch in der Hochlage und die Hochlage sieht so schön aus. Sieht die jetzt nur so schön aus? Bin ich jetzt nur bei 37 Grad oder 37,1 oder 2, weil ich Progesteron dazugebe? Oder sieht die so aus, weil mein Körper das eh gerade macht, weil ich schwanger bin? Und das fand ich immer gemein. Weil sonst war es eben bei mir auch so, dass ich das schon erkannt habe, weil meistens so 2 Tage bevor dann die Menstruation kam, ist meine Temperatur schon wieder runtergegangen. Dann wusste ich schon, ich bin nicht schwanger, es hat nicht geklappt. So, und das war bei mir immer der Moment, wo ich dann bedrüppelt war, wo ich dann traurig war und genervt, frustriert, alles Mögliche. Und wenn dann die Blutung irgendwann eingesetzt hat, war ich eigentlich schon gar nicht mehr traurig, weil ich wusste das ja eigentlich schon vorher, 1, 2, 3 Tage. Und dann war es eigentlich nur für mich eher so ein Ding, okay, gut, dann von vorne, neue Hoffnung, neuer Zyklus, neues Glück. So, ja. Ach ja, also das macht Spaß, kann aber auch nervig sein. Ne? Das habe ich schon mal in einer anderen Folge auch gesagt, dass es natürlich auch Frauen gibt, die das total anstrengend finden
und die das total unter Druck setzt, dieses Temperaturmessen und das Cervixschleim beobachten und bla 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 und so. Wenn euch das zusätzlich stresst, lasst es natürlich einfach weg. So, das muss ja nicht sein. Und ich hatte auch immer mal wieder Phasen, wo ich so beneidet habe, wenn Frauen sich da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht haben. Wenn die einfach nur gesagt haben, wir lassen jetzt die Verhütung weg und dann haben wir halt eben Sex, wenn es passt oder wenn wir da Lust drauf haben und dann wird schon irgendwann ein Kind entstehen. Ja, und bei einigen klappt das ja auch genau so. Aber wenn es halt eben so nicht klappt oder 1 bis 2 Jahre oder noch länger dauert, dann ist es einfach krass so, ne? Und dann sucht man sich halt Hilfsmittel, wie zum Beispiel Ovulationstests und Co. oder halt natürlich auch Kinderwunschklinik, ne? Es gibt sogar auch die Aussage, das habe ich gelernt in meiner Zeit als Kinderwunschberaterin, dass einige tatsächlich die Meinung vertreten, dass es sinnvoll ist für Paare, Sex und Kinderwunsch voneinander zu trennen. Klingt jetzt total paradox, aber damit ist gemeint, dass das Sexleben nicht so sehr darunter leiden soll, weil das natürlich ein massiver Druck ist. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen, was das für Paare bedeuten kann. Und einige Paare setzt es so sehr unter Druck, dass es einfach nicht gut ist. Und dann ist es tatsächlich besser zu sagen, okay, wir geben das in die Hände der Kinderwunschklinik und dann passiert vielleicht die Befruchtung außerhalb des Körpers oder wir machen das mit Insemination oder was auch immer. Und Sex ist nur für Spaß. So. Das kann man auch machen. Ne? Da muss einfach darf jedes Paar für sich gucken, was ist gut für uns und was ist hilfreich und was setzt uns unter Druck oder womit können wir gut leben und was ist gut für uns und wie verlieren wir uns nicht, ne? Und verlieren auch unser Sexleben nicht. Genau, und da gibt es halt tatsächlich einige, die vertreten die Meinung, dass sie sagen nach einem halben Jahr. Also wenn das nach einem halben Jahr noch nicht geklappt hat, dann ist es sinnvoll, das in Kinderwunschklinik Hände zu geben, damit das Sexleben nicht zu sehr leidet. Haben wir so absolut ganz und gar nicht gemacht. Kann man aber eben machen, ne? Und wollte ich euch nur so als Hinweis oder Denkanstoß oder ja, könnt ihr mit in eure Partnerschaft dann nehmen und überlegen, ob das vielleicht für euch auch ein besserer Weg ist, so weil der Druck zu groß ist. An dieser Stelle, da habe ich neulich auch noch mit einer Bekannten drüber gesprochen, die auch gesagt hat, boah, man muss sich das auch mal überlegen, was für ein Druck dieser Kinderwunsch ja auch für Männer ist, ne? Weil die müssen ja dann zu Zeitpunkt X und so weiter und so fort. Ob das jetzt in der Kinderwunschklinik ist oder weil die Frau gerade einen Eisprung hat oder so. Ne? Bei manchen Frauen ist es auch praktisch, die haben tatsächlich eine verstärkte Libido rund um den Eisprung herum. Also da hat die Natur das auch schlau eingerichtet, dass sie sagt, oh, jetzt fänd ich das aber mal ganz interessant. Hast du nicht Bock? So. Ja, es ist einfach faszinierend für mich nach wie vor, was unsere Körper können, was die leisten und was da passiert. Dass da aus einer Eizelle und einer Spermazelle ein Kind entsteht und heranwächst. Ich finde das so irre. Das ist so faszinierend, dass daraus, wir alle waren das mal. Wir alle waren mal Eizelle und Spermazelle, die sich gefunden haben. Und wir waren mal ein Zellhäufchen, aus dem dann ein Herz geschlagen hat und entstanden ist und ein Körper entstanden ist. Und wie wir jetzt hier so sitzen oder stehen oder laufen oder liegen oder was auch immer ihr gerade macht, das ist daraus entstanden. Das ist doch echt verrückt, oder?
Ja.
So, also für intensivere, korrektere NFP-Informationen macht gerne so einen Kurs. Fand ich echt toll. Oder informiert euch dann nochmal bei ExpertInnen. Genau, und das mit den Ovulationstests vielleicht einfach für den Hinterkopf behalten, wenn ihr da die ganze Zeit mit rumprobiert und denkt, ach so, ja, nee, irgendwie haben wir eigentlich immer erst danach Sex gehabt, dann könnte es tatsächlich schlichtweg am Timing liegen, warum es noch nicht geklappt hat. Ne, dass ihr einfach das ein bisschen nach vorne verlegt. Ja. Oder euch für teuer Geld die Ovulationstests holt, wo auch schon Östrogen mit angezeigt wird. Das ist halt tatsächlich ein kleines bisschen hilfreicher. Ach, ob die mich nicht einfach mal sponsern wollen, ne? Das wäre auch nochmal ein Träumchen. Also wenn euch dieser Kuddelmuddel-Wirrwarr, den ich jetzt hier gerade von mir gegeben habe, eine halbe Stunde lang, irgendwie geholfen hat, irgendwie hilfreich war, irgendwie weitergebracht hat oder einen neuen Denkanstoß mitgegeben hat, würde ich mich natürlich sehr freuen. Jetzt kommt der Werbeteil. Meine Damen und Herren, bitte drücken Sie jetzt auf 5 Sterne. Schreiben Sie eine kleine Rezension. Kommentieren Sie. Das würde mir sehr helfen. Ich danke euch. Bis zur nächsten Folge.